Ich lese uns heute die Verse 14 bis 21 aus dem 10. Kapitel des Römerbriefes. Es geht ja hier überhaupt 9, 10 und 11 in den Kapiteln um die Frage, was ist eigentlich mit Israel los? Hat es noch eine Zukunft und was ist denn da eigentlich passiert? Und hier geht es auch um die Züchtigung des Volkes Israel zur Gerechtigkeit, so wie wir auch gezüchtigt werden zur Gerechtigkeit. Ist ja gut, dass der Herr nicht zuguckt, wie wir leben und lässt uns so leben. Ist ja gut, dass er seine Hand auf uns legt und uns manchmal in Situationen führt, die uns gar nicht gefallen. Wir wundern uns vielleicht auch, warum die Welt so in Bewegung ist. Alles bewegt sich ständig, ständig. Es gibt keine Ruhe in dieser Welt. Muss nicht immer so spektakulär sein wie jetzt in Libyen oder in Japan oder im Jemen. Es bewegt sich ständig, weil Gott die ganze Welt in seiner Hand hält und will sie züchtigen zur Gerechtigkeit. Er will sie für sich gewinnen. Es lautet hier in dem 10. Kapitel folgendermaßen, ich lese schon mal ab Vers 13, diese Verheißung aus Joel 3, Vers 5, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich frage aber, haben Sie es nicht gehört? Doch. Es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schall und ihr Wort bis an die Enden der Welt. Ich frage aber, hat es Israel nicht verstanden? Als erster spricht Mose, beziehungsweise Gott durch Mose, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Jesaja aber wagt so zu sagen, durch den Herrn, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten, und erschien denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Diese letzten beiden Worte, nichts sagen lässt und widerspricht, das ist menschentypisch. Das ist ja auch bei uns oft der Fall. Wir lassen uns nichts sagen und wenn wir was hören, widersprechen wir. Wenn Gott uns fordert in seinem Wort, haben wir nicht nur ein Ja, sondern ein Aber oft dahinter. Ich hatte mal in einer Zeltevangelisation über oder in einem Raum über Aberglauben gesprochen. Dachten alle, ich würde jetzt über den Okkultismus reden. Ist ja auch richtig, habe ich auch angetönt. Aber ich hatte darüber gesprochen, dass wir immer etwas hinzuzusetzen haben. Wir sagen Ja zu einer Sache, haben aber immer noch ein Aber. Aber Gott in dieser Zeit. Aber für mich. Aber meine Situation. Und das ist genau das Problem, was in Israel auch war. Und was unter den Menschen ist. Sie sagen nicht Ja zu Gottes Wort. Sie geben Gott nicht Recht. Sie widersprechen ihm, weil sie einfach sagen, du verstehst mich nicht. Kenntest du meine Situation, würdest du mir anders helfen? Wir schreiben also Gott gerne vor, was er zu tun hat und wie er uns helfen soll. Aber Gott hat den Überblick. Er ist der Einzige, der den Überblick über all seine Hände Werk hat. Er kennt alle Völker, er kennt alle Menschen. Er kennt unsere Herzensbewegung, so wie die Schrift ja sagt. Er erforscht die Tiefen des Herzens. Da, wo wir selber noch nicht mehr hinkommen, gucken können, schaut er hin. Das sagen wir sogar zu anderen Menschen manchmal. Sag mal, da und da, du verhältst dich so und so. Wieso, habe ich gar nicht gemerkt. Hat er noch nie erkannt, dass er sich so querköpfig verhält? Erst muss es gesagt werden. Allerdings, dann ist die Frage, ob man es dann noch annimmt. Und so ist das auch mit Gottes Wort. Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigt durch Gottes Wort, die Predigt durch Gottes Wort. Also das soll bejaht werden. Israels Züchtigung musste geschehen. Das Geheimnis der Taubheit und Blindheit, von der wir ja auch schon gelesen haben, Israels für das Evangelium. Taub nicht unbedingt für das Gesetz. Blind nicht unbedingt für die irdischen Verheißungen. Aber für das Evangelium vom Kreuz. Blind und taub. Das ist mit dem Liebeswillen Gottes verbunden, dieses Geheimnis. Der Liebeswille Gottes lautet nämlich, er will, wie Paulus das an Timotheus schrieb, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da muss also etwas geschehen, damit es in Gang kommt. Bei uns persönlich, bei mir, bei jedem muss was geschehen, dass die Erkenntnis der Wahrheit durchdringt. Denn die stellt sich nicht automatisch ein und von vornherein sucht sie auch kein Mensch. Es gibt keinen Menschen, der von vornherein die Wahrheit sucht. Über sich schon gar nicht, höchstens über den Nächsten. Das muss Gott so lenken, dass wir in eine Situation kommen, willig zu werden, die Wahrheit zu hören. Der Liebeswille Gottes ist es also, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dazu muss also das Evangelium auch den Nationen verkündet werden, nicht nur dem Volke Israel. Und zwar immer wieder für jede Generation. Allerdings den Juden zuerst. Wenn Paulus, der Apostel der Heiden, von der Züchtigung Israels spricht, bleibt dabei doch die Tatsache bestehen, der Erwählung des Volkes. Dass es heißt, die Juden zuerst, trotz alledem, die Juden zuerst. Im ersten Kapitel haben wir das schon gelesen, in Vers 16, wo der Apostel sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. So kam Jesus Christus aus diesem Grund zuerst zu dem erwählten Volk Israel. Obwohl sie die Heilsbotschaft nicht verstanden und bis zum heutigen Tag viele nicht verstehen. So kam aber dennoch Jesus zuerst zu den Juden. Aus Züchtigungsgründen, dass sie hören und doch nicht verstehen. Im Matthäusevangelium, wenn wir da im 10. Kapitel mal schauen, da sandte der Herr Jesus seine Jünger aus, das Wort, das sie gehört haben, von ihm weiter zu verbreiten. Aber er sagte zu ihnen in Vers 5, Kapitel 10, Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, das waren ja auch Heiden, waren ja keine vom Volke Israel, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Also hier eindeutig ein Missionsbefehl zunächst an dem Volke Israel, zuerst. Geht nicht zu den Heiden, geht nicht zu den Samaritern, sondern zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jesus Christus sagte sogar von sich selbst, dass er zunächst keinen Sendungsauftrag vom himmlischen Vater bekommen hatte, der die Verkündigung der Heilsbotschaft unter den Heiden einschloss. Matthäus 15, Vers 24. Das müssen wir alles im Kontext zu diesem Aussagen des Römerbriefes lesen und verstehen. 15, Vers 24. Da sagt Jesus, er antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ich bin nur gesandt, das spricht er von sich, der Messias. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Doch die Verkündigung der Erlösung durch den Erlöser, unseren Herrn Jesus, sollte Israel eine Zeit des züchtigenden Gerichtes ankündigen. Also es war nicht eine Verkündigung dafür, dass es sich wirklich bekehrte, sondern dass es hört, nicht versteht, dass es sieht und nicht erkennt. Darum musste das Evangelium ihnen auch zuerst gesagt werden. In Matthäus 13, Vers 14 und 15 steht Folgendes, das ist ja das Kapitel der vielen Gleichnisse. An ihnen, dem Volk Israel, wird die Weissagung Jesajas erfüllt, die da sagt, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet's nicht verstehen. Mit sehenden Augen werdet ihr sehen und ihr werdet's nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Also hier wird deutlich gesagt, damit sie sich nicht bekehren. Sie sollten es aber hören zuerst. Aber deswegen, weil eine Züchtigung über dem Volk ausgesprochen wurde. Eine Züchtigung, die schlussendlich zur Gerechtigkeit, zur wahren Gerechtigkeit, die Gott in Jesus Christus gebracht hat, geschehen kann. Israel musste aus der Gerechtigkeit Gottes der Erwählung, weil Gott ja das Volk zuerst erwählt hat, auch zuerst von der Erlösung in Ewigkeit erfahren, ohne darauf eingehen zu können. Es waren nur wenige, denen der Herr das Herz öffnete, die darauf eingehen konnten. Nach der Auferstehung Jesu von den Toten allerdings, da kam der neue Sendungsbefehl, der Missionsbefehl an die Jünger, gehet hin jetzt in alle Welt, nach der Auferstehung Jesu. Da war also plötzlich das Tor offen zur Mission für die Heiden, unter den Heiden. Doch auch dann blieb Israel immer noch die Predigt vom Heil der Seele in Jesus Christus verschlossen. Obwohl andere in Scharen diese Heilsbotschaft annahmen, blieb Israel noch blind. Es wurde auch dem Apostel Paulus dann offenbart, der eine große Liebe hatte zu seinem Volk, zu dem Volk, aus dem er stammte. Und er wollte doch gerne, dass sie sich bekehren. Aber es wurde ihm gesagt, es ist nicht so. Apostelgeschichte 22, Vers 17 bis 18, wo der Apostel Paulus sich hervorgenommen hat, nach Jerusalem zu gehen, um dieses Zeugnis der Gnade auszusprechen und möglichst viele dazu einzuladen. Da heißt es hier in diesem Bekenntnis, das in seiner Verteidigungsrede, die Paulus nun gab, auch vor den Leuten, die da zuhörten und die ihn anklagten: Es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet. Und ich sah ihn, Jesus. Da sprach er zu mir: Eile und mach dich schnell auf aus Jerusalem, denn dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen. Werden sie nicht annehmen. Obwohl jetzt das Tor zu den Heiden geöffnet war, sollte doch die Züchtigung an Israel weiter vollführt werden, bis zum Ende hin, wenn es dann sehend wird. Paulus wurde deutlich gemacht, dass auch seine Bemühungen aus Liebe zu seinem Volk die Züchtigungsphase für Israel nicht verkürzen würde. In Apostelgeschichte 21, Vers 4, sprach der Heilige Geist in einer Begegnung an einem Ort aus über den Apostel. Und da heißt es, als wir nun Jünger fanden, blieben wir 7 Tage dort. Die sagten Paulus durch den Heiligen Geist, er soll nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Und in Kapitel 23, Vers 11 wurde ihm aber auch durch den Heiligen Geist gesagt, du musst zu Rom von mir zeugen. Also klare Anweisung, geh nicht nach Jerusalem, die Züchtigungsphase ist noch nicht zu Ende. Du musst nach Rom. Zur Zeit der Niederschrift dieses Briefes an die Gemeinde zu Rom, circa 58 nach Christi Geburt, war bereits ja eine neue Generation in Israel herangewachsen nach der Himmelfahrt Jesu. Eine neue, junge Generation, die nichts wusste von dem Messias, die nichts wusste von der Predigt, vom Seelenheil durch Golgatha. Und zu ihr, der Generation, wurde auch keiner gesandt. Wurde keiner gesandt, um ihnen das erfüllte Wort, dass der Messias schon gekommen ist, zu sagen. Denn im Jahre 70 sollten sie alle das Land verlassen. Jerusalem sollte zerstört werden und das Volk sollte weggeschickt werden aus dem Land Israel. Das heißt also, die Aufrichtung des Königreiches konnte nicht stattfinden. Die Züchtigungsphase war noch nicht vorbei. 2000 Jahre sollten sie unter den Nationen bleiben, unter denen, die das Evangelium kriegten und die es auch annahmen. Sie mussten sehen, dass Leute dort beten zu dem Gott Israels und Jesus Christus verherrlichen, ohne dass sie einen Zugang dazu fanden. Wenn der Apostel in Vers 13, was wir auch gelesen haben im 10. Kapitel, Joel 3, Vers 5 zitierte, jeder soll selig werden, der den Namen des Herrn anrufen wird, will er nun sagen, dass Israel dieses Erkennen und Anrufen des Herrn noch nicht getan hat, noch nicht ermöglicht, ihm noch nicht ermöglicht wurde. Die Erkenntnis blieb einfach verschlossen. Darum lasen wir in Vers 14 bis 16, wie sollen sie den Herrn anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie den anrufen? Wie sollen sie an den Messias glauben, wenn sie ihn als solchen nicht erkannt haben? Wie soll das zugehen? Sie können ja gar nicht mit ihm reden, weil sie nicht erkannt haben, dass er es ist. Es heißt auch an anderer Stelle, wenn sie erkannt hätten, wer es ist, dann hätten die Obersten ihn nicht dem Tode überantwortet. Wie sollen sie aber ihn erkennen und kennenlernen, wenn keine Prediger ausgesandt werden? Jetzt habe ich schon 2 Kriterien genannt. Prediger müssen ausgesandt werden. Wie kann jemand predigen, wenn er nicht gesandt wird? Wenn Gott sagt, nein, ich sende da keinen, da kann sich keiner hinstellen und predigen. Prediger müssen gesandt sein von Gott, weil Gott alles lenkt und leitet. Er lässt sich nichts aus der Hand nehmen. Er lässt nicht an einer Stelle predigen, wo er nicht will, dass gepredigt wird, zu einer gewissen Zeit. Er lässt auch gewisse Dinge zu. Paulus schreibt einmal, dass sich Gemeinden dann auch Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Das lässt Gott auch zu. Gott könnte es ja genau anders machen. Er könnte ja sagen, nein, da setze ich jetzt einen von meinen Leuten hin. Nein, das lässt er zu. Er sendet keinen, weil er das Begehren des Herzens der Menschen sieht. Weil er sieht, dass sie widersprechen wollen, dass sie nicht gehorsam sein wollen. Gott redet ja nicht in die Luft, er macht keine Luftstreiche. Er erforscht zuerst das Herz und dann redet er mit den Menschen. Wenn er sieht, der Mensch will das gar nicht hören, dann gibt er ihm die Möglichkeit, gar nicht das zu verstehen. Wie sollen sie ihn kennenlernen, wenn die Botschaft ihnen nicht gesagt wird, wenn sie nicht erleuchtet werden? Wie kann ein Prediger sie erleuchten, wenn er nicht zu ihnen gesandt wird? Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen, so haben wir aus Jesaja 52, 7 gelesen. Es sind nicht alle dem Evangelium gehorsam und das sieht der Herr. Es taumeln ja so viele Menschen, das können wir auch für unsere Zeit sagen. Manche Geschwister berichten ja von Ablehnung, von Ablehnung. Man nimmt die Schrift nicht an, man will nichts vom Glauben wissen. Das sieht der Herr im Vorhinein. Wir sehen es nicht, deswegen ernten wir eben die Ablehnung. Sonst würden wir ja gleich es nur denen geben, die es wollen. Wir sehen es nicht, aber Gott sieht es. Sieht, dass in diesem Herzen keine Bereitschaft ist. Sie wollen nicht glauben. Einmal sagt der Herr Jesus auch zu den Pharisäern, ihr wollt gar nicht zu mir kommen. Ihr wollt nicht, ich sehe es doch. Ihr wollt nicht, ihr wollt euren eigenen frommen Stil leben, aber ihr wollt euch nicht dem Worte Gottes unterstellen. Das war ihnen natürlich peinlich, ja, dass so entlarvend gesagt wurde. Und sie haben ja auch Jesus Christus dann angeklagt. Er würde bestimmt auch im Namen des obersten Teufels die Teufel austreiben. Nicht? So weit sind sie hier gegangen und dann spricht der Herr vorsichtig, wer die Kraft des Heiligen Geistes lästert, der hat keine Vergebung. Also, hier wird gesagt, Gott hat ein Züchtigungsprogramm für sein Volk eingesetzt. Und das ist sehr schwerwiegend. Sehr schwerwiegend und das ist herausfordernd. Wir lasen, dass sich Gott vorgenommen hat, ihnen ein Volk vorzusetzen, was vorher nicht ein geliebtes Volk war. Die Heiden, die keine Ahnung hatten vom Wort Gottes, sind plötzlich dankbare Anbeter. Und die, die Gottes Wort bekommen haben und es nicht zulassen wollten, leben plötzlich wie die Heiden. Denn wenn Gott sendet, dann wird die Friedensbotschaft verstanden. So wie es in Jesaja 52, 6 und 7 gesagt ist, zu der Zeit der Erleuchtung, wenn die Erleuchtung dann kommt, dann werden sie plötzlich sagen, Gott ist König. Dann rufen sie das aus, ja? Ich lese uns das mal vor. Jesaja 52, Vers 6 und 7. Darum soll an jenem Tag mein Volk meinen Namen erkennen, dass ich es bin, der da spricht, hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, nicht? Das haben wir gerade im Römerbrief gelesen. Die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die sagen zu Zion, dein Gott ist König. Sie werden meinen Namen erkennen und dann wissen, wer der ist, der da sagt, hier bin ich. Zu dieser Zeit, wenn Gott es zulässt, da fällt mir so persönlich ein, als wir gläubig wurden, haben wir eigentlich die Jahre bedauert, die wir selbst verlebt haben unter eigener Regie. Da gibt's ja so ein schönes Lied, ach, kehrten die verlorenen Jahre mir noch einmal zurück, ja. Aber immer mehr kam auch die Erkenntnis in uns auf, dass es nötig war, gewisse Wege gehen zu müssen, weil der Herr gesehen hat, dass wir nicht hundertprozentig willig waren, auf sein Wort einzugehen. Man muss ja manchmal tatsächlich auch bei Menschen zugucken. Man sieht schon, die laufen einen falschen Weg. Aber man merkt, die lassen sich gar nicht warnen. Die gehen weiter. Man muss warten, bis sie ihre Erfahrung machen. und plötzlich, wenn sie in der Tiefe sitzen, anfangen zu schreien. Man kann sie nicht aufhalten. Das sind die Wege, die Gott auch bei uns zieht. Und wir haben dann erkannt, ja, Gott musste uns erstmal demütigen, in mancherlei Weise. Sonst wären wir gar nicht willig gewesen, unser Leben ihm zu übergeben, weil wir noch so viel können, weil wir noch so große Leute sind. Er musste uns demütigen, auf ein Podest bringen, wo wir sagen, ja, Vater, ja, Vater. Deswegen dauert es oft so lange, bis ein Mensch wirklich durchdringt zur Freude. Israels früherer Ungehorsam, ständiger Ungehorsam, machte also diese Züchtigung notwendig, die Züchtigung zur wirklichen Gerechtigkeit, so dass aus dem ersten Sohn der Erkenntnis der letzte Sohn der Erkenntnis wird. Er ist der erste Sohn, der mit Erkenntnissen von Gott gespeist wurde, durch die Gebote, durch das Reden Gottes, durch die Propheten und so weiter. Und plötzlich wird dieser erste Sohn der Erkenntnis hinten angestellt und wird der letzte Sohn der Erkenntnis. Und die Heiden kommen plötzlich zuvor. Sie hören und verstehen nicht. Sie sind dadurch dem Evangelium nicht gehorsam. Wer glaubt unserem Predigen? Israel bleibt aber dennoch Sohn und ist deshalb von Gott geliebt. Wenn wir mal das Gleichnis vom verlorenen Sohn ein wenig in diesem Blickwinkel betrachten, merken wir, dass der ältere Sohn, der immer zu Hause war, sich plötzlich aufregte, dass dieser Sohn, der so abseits vom Maßstab des Vaters lebte, plötzlich gefeiert wurde. Statt sich zu freuen darüber, wurde er neidisch, ärgerlich, zornig. Und genau das geschieht mit Israel. Zornig auf die wahre Gemeinde. Was steht ihnen das zu? Das sind doch die puren Heiden. Und dadurch sollen sie gereizt werden. Gott hat das so gemacht. Ich lese uns dann auch gleich dann eine Stelle vor. Weil Gott sagt, ihr habt mich gereizt. Und jetzt reize ich euch mit den Heiden, damit ihr demütig werdet und Buße tut. Israel bleibt also Sohn, ist deshalb auch von Gott geliebt. Hier gilt das Wort aus Sprüche 3, Vers 11 bis 12, das können wir ja mal lesen. Das wird auch im Hebräerbrief zitiert, in Kapitel 12, Vers 5 bis 8. Sprüche 3, 11 bis 12. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht. Sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Das ist das, was hier geschieht. Er weist ihn zurecht, er weist das Volk zurecht, hat aber doch Wohlgefallen an dem Volk wie ein Vater zum Sohn. Gott liebt seinen Sohn, deshalb züchtigt er ihn durch Verblendung für das Evangelium eine lange Zeit. Und züchtigt ihn durch das Ansehen müssen, wie Gott seine Liebe anderen Völkern erweist, die zuvor nicht seine Liebe waren. Israel soll sehen und erfahren, wie es ist, wenn man nicht mehr die Zuwendung der ersten Liebe empfängt. So wie Israel nicht mehr das ganze Herz dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zuneigte und sich stattdessen an den Götzen der Nation orientierte, sollen auch sie merken, was es bedeutet, beiseite gesetzt zu werden. Jesaja 65, wir haben ja schon einen Vers daraus gelesen. Ich lese mal Vers 1 bis 3 oder bis 9, Jesaja 65, mal in diesem Zusammenhang. Ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Also Gott sagt, ich ließ mich suchen von denen. Ich erlaubte es ihnen. Die nicht nach mir fragten, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten zunächst. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Ich strecke meine Hände aus den ganzen Tag nach einem ungehorsamen Volk, Israel, das nach seinen eigenen Gedanken wandelt, auf einem Wege, der nicht gut ist, nach einem Volk, das mich beständig ins Angesicht kränkt. Sie opfern in den Gärten und räuchern auf Ziegelsteinen, sie sitzen in Gräbern und bleiben über Nacht in Höhlen, essen Schweinefleisch und haben Gräuelsuppen in ihren Töpfen und sprechen, bleib weg und rühr mich nicht an, denn ich bin für dich heilig. Die sollen ein Rauch werden in meiner Nase, ein Feuer, das den ganzen Tag brennt. Siehe, es steht vor mir geschrieben, ich will nicht schweigen, sondern heimzahlen. Ja, ich will es ihnen heimzahlen. Beides ihre Missetaten und ihrer Väter Missetaten miteinander, spricht der Herr, die auf den Bergen geräuchert und mich auf den Hügeln geschändet haben. Ja, ich will ihnen heimzahlen, ihr früheres Tun. So spricht der Herr. Wie wenn man noch Saft in der Traube findet und spricht, verdirb es nicht. Denn es ist ein Segen darin, so will ich um meiner Knechte willen tun, dass ich nicht alles verderbe. Also hier sagt der Herr, ich muss das züchtigen, ich kann das nicht so stehen lassen. Ich habe meine Hand nach euch ausgestreckt, aber ihr wolltet nicht. Jetzt strecke ich meine Hand zu anderen aus und das müsst ihr miterleben. Durch die vorgezogene Erwählung der Gemeinde aus Heiden und Juden soll der Überrest Israels in Eifersucht versetzt werden. So wie das Volk, das wurde genannt Weib, und Gott als Mann, dieses Volk, Gott missachtete, soll es nun ansehen, wie sich der Mann, also Gott, zunächst einer anderen Frau zuwendet, nämlich aus den Heiden sich eine Gemeinde wählt. Dieses Zitat aus 5. Mose 32, das haben wir in Vers 19 gelesen. 5. Mose 32, 21 spricht von dieser Absicht. Von dieser Absicht, ich muss dich züchtigen und ich will dich reizen, wie du mich gereizt hast. Ich lese mal diesen Vers, 5. Mose 32, 21. Sie haben mich gereizt durch einen Nichtgott. Durch ihre Abgötterei haben sie mich erzürnt. Ich aber will sie wieder reizen. Durch ein Nichtvolk, durch ein gottloses Volk will ich sie jetzt erzürnen. Also das ist hier diese Diskussion. Was ist da mit Israel? Ja, die haben doch nur die Predigt gehört. Hätten diese nicht annehmen können? Und jetzt die Heiden sind plötzlich, haben offenes Ohr. Wie hängt denn das zusammen? Das verbindet Gott miteinander. Diese wichtige Züchtigung, die wir auch im eigenen Leben erfahren, wenn wir abtrünnig sind, wenn wir wieder eigene Wege gehen, dann sagt der Herr so, du erzürnst mich, dann will ich dir auch etwas vorsetzen, was dich erzürnt, damit du wieder demütig wirst, damit du auch meine Stimme hörst. Die Eifersucht Israels über dem zugewandten Segen Gottes für die Heiden soll und wird sie zur Buße über ihre Sünden bewegen und die Gnade Gottes im Messias suchen lassen. So wie es auch in Hosea steht. Propheten Hosea, Kapitel 6, lese ich mal in diesem Zusammenhang. Hosea 6, Vers 1 bis 3. Da sagen sie dann, ich lese mal schon den Vers davor, im letzten Vers vom 5. Kapitel, wo der Herr sagt, ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen. Bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen. Wenn's ihnen übel ergeht, dann werden sie mich suchen. Also das sind ja auch Erfahrungswerte, die wir persönlich oft machen. Wir fragen, warum redet der Herr nicht mehr? Ja, bis wir unsere Schuld erkennen. Bis wir Umkehr halten. Dann geht's uns, ich sag's mal so salopp, dreckig. Geht es uns dreckig. Warum? Weil wir dann anfangen wieder zu beten. weil wir dann Gott wieder suchen. Und zwar nicht nur, Herr, hilf uns, sondern ich will leben, wie du es sagst. Und da sagt der Herr, das mache ich auch mit meinem Volk. Ich gehe zurück an meinen Ort, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel geht, dann werden sie mich suchen. Und dann werden sie sagen, kommt, wir wollen wieder zum Herrn. Denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Denn er wird hervorbrechen wie die schöne Morgenröte und wird zu uns kommen wie ein Regen, wie ein Spätregen, der das Land feuchtet. Auf diese Herzenssituation wartet der lebendige Gott. Er hat sein Volk, so lesen wir es dann auch im nächsten Kapitel, nicht verstoßen. Aber er züchtigt es. Ihr dürft nicht verstehen, was jetzt die Heiden verstehen. Ihr dürft nicht zu der Freude durchdringen, bevor ihr nicht Buße tut über das, was ihr in der Vergangenheit gelebt habt. Ihr habt mich gehört, ihr habt mich gekannt und doch seid ihr zu den Götzen gewandert. Und da müsst ihr Buße tun und müsst zurückkehren, damit ihr darauf achtet, was ich sage, spricht der Herr. Ein letztes noch, Glaube kommt aus dem Wort Gottes allein. Paulus will also auch in diesem Abschnitt nicht nur für Israel, sondern auch für alle, die Gott nahen wollen, deutlich machen, dass nur das Wort des Schöpfers, das Wort des lebendigen Gottes die wahre Erleuchtung über den Sinn und Zweck des Lebens eines Menschen geben kann. Man kann ja sogar Philosophie studieren. Aber was ist das? Das ist flach gesagt Spekulation. Spekulation über Sinn des Lebens. Man sucht Formen, die eventuell passen könnten für den eigenen Zustand. Keine Erleuchtung. Am Ende des ganzen Studiums steht immer noch, ich weiß, dass ich nichts weiß. Deswegen nur Gottes Wort allein gibt die wahre Erleuchtung über den eigentlichen Sinn des Lebens und den Zweck des Lebens des Menschen. So haben wir das gelesen. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt durch das Wort Gottes. Wort Gottes. Glaube und Wort Gottes. Das gehört zusammen. Also keine Verkündigung der eigenen Erfahrung bringt den Menschen nicht zur Erleuchtung. Du sagst schön, was du da erlebt hast. Ist ja auch gut, wenn man mal sowas hört. Aber Erleuchtung zum Glauben bringt es nicht. Es bringt auch nicht schöne Gefühle Erleuchtung zum Glauben. Auch keine Träume bringen Erleuchtung zum Glauben, zum wahren Inhalt. Oder Meinungen über irgendetwas. Das bringt nicht zum wirklichen Glauben und zur Erleuchtung, wo der Sinn des Lebens liegt, sondern nur das Wort Gottes selbst. Es spricht für sich selbst, denn es hat eine Qualität, die keine andere Einrichtung oder Worte oder Geschehnisse oder Situation haben. Es hat 5 Gnadenmerkmale, lesen wir auch in Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig, beweglich, ist nicht starr. Ist nicht eine starre Aussage, sondern es pulsiert, es lebt in sich und es ist stark, es ist kräftig. Und es ist schärfer als kein zweischneidiges Schwert. Es ist scharf und kann genau sezieren. Und es hat die Gabe, durchzudringen bis in die tiefsten Tiefen. Und es hat die Gabe, zu scheiden. Seele und Geist, Mark und Bein, ist ein Richter der Gedanken und Sinne. Das kann kein anderes Wort, das kann nur Gottes Wort selbst. Deswegen darauf vertrauen die Gideons zum Beispiel auch. Deswegen geben sie die Bibel einfach so weiter, weil sie wissen, dieses Wort in der Hand eines Menschen spricht stärker als jede Predigt, menschliche Predigt. Ja, weil das Wort und die Zeugnisse geben das kund. Menschen lesen ein Wort in der Bibel, werden erfasst und bekehren sich. War gar keiner dabei, kein Mensch. Tiefe Bekehrung. Und sie geben Zeugnis davon, weil Gottes Wort so eine Vollmacht hat. Und diese Mahnung sollte Israel zurechtbringen. Wenn ihr nicht Gottes Wort wieder zulasst, werdet ihr das Heil der Seele nicht erfahren. Wenn ihr nicht von euren eigenen Wegen wieder zurückkommt, von den falschen Prophetien, dann werdet ihr das Leben nicht sehen. Durch den Propheten Jeremia, Kapitel 23, spricht Gott ja ganz deutlich zu seinem Volk, aber auch zu allen anderen Menschen, die sich auf was anderes verlassen wollen. Vers 25 lese ich mal bis 29. Da heißt es: Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen: Mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume, wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich denn Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Also, das gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Auch damals war das schon so. Da gab es auch falsche Propheten und das hörte man gern, weil es ja den Menschen so schmeichelt. Man träumte gern und die Träume schmeichelten einem auch, aber man verließ sich nicht auf Gottes Wort, weil das Leben verändert. Man wollte ja nicht das Leben verändert haben, sondern man wollte das Leben nach seinen eigenen Gedanken bereichert wissen. Das ist ja noch ein Unterschied. Und Gott sagt: Hört auf damit. Ich warte darauf, dass ihr euch wieder auf mein Wort verlasst. Also dieses Wort soll auch eine Mahnung für die heutige Zeit sein. Denn Glaubensleben kann nie eine Selbstempfindung sein. Man kann nie sagen, ach, ich fühle mich gläubig. Ist auch der keiner Zeitprägung unterworfen. Glaubensleben, unabhängig von jeglicher Zeit und Zeitprägung. Kann auch nicht von menschlicher Meinung über Gott vorgegeben werden. Ich glaube das über Gott und deswegen bin ich gläubig. Glaubensleben bestätigt sich nur allein durch den Maßstab des Wortes Gottes allein. Und dieser Maßstab des göttlichen Wortes wird in der Gemeinde allein durch den Heiligen Geist verklärt, durch nichts anderes. Wo der Heilige Geist nicht weht, ist keine Offenbarung des Maßstabes Gottes. Ist kein Wort Gottes da. In Johannes 16 sagt der Herr Jesus das ganz deutlich in Vers 13: Wenn der andere Tröster kommt, nur er wird euch in alle Wahrheit leiten. Mit anderen Worten, wenn er nicht da ist, habt ihr von der Wahrheit keine Ahnung, wisst gar nicht, was Wahrheit ist. Dann fragt ihr mit Pilatus, was ist Wahrheit? Man vermutet dann nur noch, was wahr ist, man weiß es aber nicht mehr. Nur durch den Heiligen Geist wird die Wahrheit offenbar. Deswegen Gemeinden, die nicht erweckt sind durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist nicht will, wissen in Wahrheit gar nicht, was sie machen sollen. Sie stagnieren, sie leben so vor sich hin, bekennen mit dem Mund, dass sie gläubig sind an einen Gott, der wohl Himmel und Erde geschaffen hat und seinen Sohn sandte, aber sie wissen vor nichts. Das Zeugnis dringt nicht durch. Und hier merken wir, was Gott auch mit seinem Volk vorhatte. Der Maßstab des göttlichen Wortes ist allein wichtig und schafft Frucht im Glaubensleben. Wo Kinder Gottes also von der Geistleitung abweichen, ist es wie bei dem Volk Israel eine Züchtigung zur Buße nötig. Eine Züchtigung zur Buße, damit sie wieder offen werden für den Geist, für das Reden Gottes. 1. Korinther 11, Vers 30, 32 spricht ja der Apostel Paulus auch im Blick auf die Unwürdigkeit, die ein Mensch so mitbringt, wenn er Gott begegnen will. Also da besteht es von dem Abendmahl, wer da unwürdig isst und trinkt. Ja, das heißt, die Herzenshaltung, der wird schuldig am Leib und Blut des Herrn. Darum sind viele Schwache und Kranke unter euch und ein Guter sind entschlafen. Das wird hier im Kontext genannt. Darum, Züchtigung des Herrn. Wenn man sich nicht mehr vom Worte Gottes allein bestimmen lässt, und wir lesen ja bei den Korinthern, aber nicht deswegen, weil wir die Korinther verachten, das sind ja Beispiele, die uns auch betreffen, dass sie plötzlich menschlich miteinander zanken, ich bin paulisch, ich bin käfisch, ich bin apollisch, christisch. Ja? Da war der Heilige Geist verbindend unter ihnen nicht wirksam. Und da war die Unwürdigkeit einfach da. Die Züchtigung ist also nötig, damit die Auserwählten unter den Heiden und in Israel nicht samt der Welt des Unglaubens verdammt werden. Denn das steht auch in 1. Korinther 11. Wenn der Herr uns züchtigt, dann will er uns auferbauen, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Deswegen ist das so notwendig für das Volk und für den Einzelnen. Israel wird einst auch zur Buße geleitet und dadurch die Wahrheit erkennen. Wir lesen ja den Propheten Sacharja. Sie werden plötzlich erkennen, in welchen sie gestochen haben. Jetzt ist die Wahrheit offenbar, dass Christus der einzige Erlöser ist von Sünde, Tod und Teufel. Züchtigung zur Gerechtigkeit.